Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 52 vom 24.03.2023 für euch am Mikrofon. Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler, begleitet von
Katrin Riedl aus der Metal Hammer Redaktion. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Guten Tag.
Wir haben mal wieder das Wichtigste und die größten Diskussionen und Aufreger aus der Metal-Welt für euch mit dabei. Die spannendsten neuen Alben der nächsten zwei Wochen. Und als Gesprächsgast dieses Mal hat Katrin sich unterhalten mit
diversen Mitgliedern von Subway to Sally, Michael Bodensky-Boden, Ingo Hampf und Sänger Eric Fisch.
Das erwartet euch in der heutigen Episode und wir starten direkt rein.
Back in Black, das Metal Update.
Eine ereignisreiche und anstrengende Konzertwoche liegt hinter uns. Ganz frisch kommen wir vom Konzert von Creator und Lamb of God in der Columbia-Halle hier in Berlin. War riesig, war fett, war mega, super Show, ordentlich aufgefahren und echt beeindruckende Energie, die da stundenlang vorherrschte, sowohl von der Bühne als auch vor der Bühne.
Respekt.
Und das war nur das letzte Highlight der Konzertwoche. Wenige Tage vorher waren wir bei einem etwas kleineren, aber nicht weniger mächtigen Konzert, und zwar das sehr umfangreiche Tour-Package, bestehend aus Amen Ra, Der Weg einer Freiheit, Igor und Hangman's Chair, war im Huxleys hier in Berlin zu Gast. Zum Glück haben sie gespielt, denn am Tag vorher mussten einige Bands des Packages leider absagen, nämlich Igor und Hangman's Chair, die am Zollfest hingen und nicht rechtzeitig kommen konnten. Und schön, dass sie hier waren und auch ihr Merchandise hier in Berlin in drei verschiedenen Verkaufsständen direkt verkauft haben. Das hat nicht überall auf der Tour geklappt. Und zwar in Großbritannien Igor sich entschlossen, einfach kein Merchandise zu verkaufen, weil sie es nicht eingesehen haben, der Politik der Merch-Cuts sich zu beugen. Das ging durchs Netz, ihr Statement, weil es ein großer Aufreger ist und wir wollten da ein bisschen in das Thema einsteigen, kurz erklären, was das ist und was die Aufregethemen daran sind. Merch-Cuts bedeutet im Deutschen Merchandise-Verkaufs- Anteile, glaube ich, so kann man es etwas wackelig übersetzen. Es geht darum, dass die Venues, also die Clubs, in denen gespielt wird, von Bands einen gewissen Anteil der Einnahmen des Merchandise verlangen. Soweit so wenig Aufregethema, könnte man sich denken als außenstehender Beobachter. Nur gehen diese Anteile, die da verlangt werden, mittlerweile an die 25%. Und das ist etwas, was Bands ordentlich wehtut, weil es ist so, dass Merchandise auf der Tour, das ist kein Geheimnis, seit Jahren schon eine wichtige Einnahmequelle für die Bands ist. Da die jetzt bei immer weiter steigenden Kosten immer eingeschränkter offenbar nur noch bei den Bands ankommen, ist das tatsächlich ein wachsendes Problem für viele Bands, die sowieso nur gerade noch so touren können und auf Null oder vielleicht mit ein bisschen Gewinn rauskommen. Entsprechend haben Igor sich dagegen gewehrt und große Anteilnahme dafür im Netz erfahren. Und sie sind gar nicht mal die Ersten, die sich dazu äußern.
Und zwar schon Ende Februar haben Monuments auch auf das Problem hingewiesen und mal so eine beispielhafte Abrechnung tatsächlich im Netz gepostet. Ein Beispiel aus Mailand in Italien, wo sie behaupten, dass ganze 47% Abgaben quasi fällig wurden, wobei nicht nur die Abgabe von 25% ins Gewicht fällt, sondern auch VAT.
Die Steuern.
Was? Die Steuern, ja, genau.
Mehrwertsteuer, glaube ich.
Mehrwertsteuer.
Ja, krass, richtig, das geht auch noch alles weg. Plus, jemand muss das Merchandise vor Ort verkaufen. Das ist ja in der Regel auch keine Person, die vom Club gestellt wird. In manchen Fällen vielleicht ja, dann ist das sowieso nochmal ein anderes Thema. Aber oft ist das jemand, der von der Band mitgenommen wird, auch im Bus mitfährt, tagelang unterwegs ist und ja, entsprechend natürlich auch entlohnt werden möchte. Also Kosten plus die Kosten, die die Band hat, das Zeug mitzunehmen, das Zeug herstellen zu lassen, denn auch die Preise für Rohware, also unbedruckte T-Shirts, sind in den letzten Monaten auch nochmal besonders gestiegen.
Wie übrigens ja auch schon unser Inflationsspecial vor ungefähr einem halben Jahr oder schon über einem halben Jahr prognostiziert hat.
Das ist sehr richtig. Es ist alles kein Thema, das komplett aus dem Nichts kommt. Auch die Architects haben vor etwa einem Monat schon dagegen aufbegehrt. Ging damals um ihre Australien-Tour. Drummer Dan Searle, der dort gar nicht mitgefahren ist, aber seinen Kollegen im Internet Zuspruch geben wollte, hat da nochmal auf Twitter verlangt, dass Bands doch bitte darüber nachdenken sollen, in Streik zu treten bei immer weiter steigenden Merch-Cuts, weil wenn Bands nicht spielen, dann kommt auch niemand in die Venues und niemand lässt Geld da. Und am Ende sind Bands eben das, was die Leute anzieht.
Ja, Cult of Luna haben sich da auch auf die Seite von Igor gestellt. Also die haben unter den Igor-Postern auch nochmal quasi kommentiert, dass sie das auch so sehen und dass sie davon auch betroffen sind von der Problematik. Mhm. Also da bildet sich eine Art Allianz, wobei es auch schon eine Allianz gibt. In UK gibt es die FAC, das ist die Featured Artists Coalition, eine Non-Profit-Organisation, die für die Rechte von Bands und ihren Mitgliedern eintritt. Die haben im Januar 2022 die Initiative 100% Venues ins Leben gerufen und eine Liste mit Spielstätten veröffentlicht, die bei Konzerten von Bands keinerlei Abgaben von den Merch-Erlösen verlangen. Also ich gehe davon aus, dass die Steuern natürlich irgendwie trotzdem weggehen, weil das ist natürlich bekannte Praxis, aber die wollen quasi keinen solchen Merch-Cut, den sie dann einbehalten.
Mhm. Obwohl ich tatsächlich, vielleicht bin ich jetzt wieder das Teufelsadvokat, einen kleinen Merch-Cut sogar noch einsehen würde. Klar, das tut Bands weh und klar, die müssen gucken, dass sie auf ihre Kosten kommen und Einnahmen haben. Gleichzeitig, der Club stellt eine Fläche und ist auch daran interessiert, als Club zu überleben, denen geht es ja auch nicht nur gut. Auf eine verrückte Rechnung bin ich tatsächlich gestoßen im Netz, beispielhaft, wenn jemand für 20 Euro, sagen wir mal, ein Shirt kauft, dann sind das 20 Euro, die er nicht in mit Glück 4 wahrscheinlich weniger Bier anlegen kann und damit nichts bei dem Club hängen bleibt von diesem Betrag. Das ist natürlich irgendwie so eine sehr aus der Luft gegriffene Rechnung, weil andererseits kann die Band auch sagen, ja, wenn der aber 4 Bier kauft, kauft er kein T-Shirt, wir hätten gerne einen Anteil von dem Bierstand.
Ja, das würde ich sowieso auch noch anführen, dass ja quasi die Venues auch ohne Bands auch ein bisschen aufgeschmissen sind, weil wieso sollten Leute in Venues gehen, wenn keine Bands spielen?
Wegen der schönen Architektur und dem guten Sound und dem guten Bier, günstiges. Ja. Ja, also tatsächlich eine verfahrene Diskussion und im schlimmsten Fall gibt es vor Ort kein Merchandise mehr. Wenn das sich für Bands nicht lohnt, weil die das Zeug herstellen müssen, das Zeug reintransportieren müssen, jemanden anstellen müssen, der es verkauft und sie kommen dann bestenfalls auf Null raus, dann logisch, dass die dann irgendwann sagen so, ja nö, dann bestellt's halt online oder kauft's von uns aus dem Van-Kofferraum, was wahrscheinlich auch nur halb legal ist.
Ja, das ist, glaube ich, nicht legal. Ich finde es erstaunlich, dass sie aber auf einer laufenden Tour dann einfach so sagen können, nee, sie verkaufen jetzt keinen Merch. Also das ist natürlich auf der einen Seite irgendwie, wie soll ich sagen, öffentlichkeitswirksam und macht mal auf die Problematik aufmerksam. Das ist bestimmt auch wichtig. Aber gibt es denn nicht im Vorfeld Verträge, die da unterschrieben werden zwischen Venue und Booking Agent oder Booking Agentur, Veranstalter, wo das vorher festgeschrieben ist?
Das sollte man denken, oder? Das ist tatsächlich komisch, dass sowas dann eine Band vor Ort überraschen kann, dass dann jemand vom lokalen Veranstalter oder vom Club dasteht und sagt so, ja, cool, dass ihr einen Merchandise-Tisch aufbaut. Wir zählen nachher mal das Geld und behalten 20%. Es ist tatsächlich seltsam, dass das so spontan passieren kann überhaupt.
Und ich meine natürlich, also es ist sehr wichtig, dass auf die Problematik aufmerksam gemacht wird, weil man merkt ja jetzt auch schon an der einen oder anderen Tour, wo man mal einen Blick auf die Merch-Preise wirft, hui, das wird aber ganz schön teuer alles. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich auch immer noch den Eindruck, dass die Leute es trotzdem kaufen.
Durchaus, weil es einfach die Erinnerung ist an den einmaligen Abend, für den man auch schon viel Geld gezahlt hat und immer mehr Geld zahlt. Aber wenn man dann mal draufhaut, will man halt richtig draufhauen. Ja, dann ist das vielleicht schon ein bisschen egal, aber halt auch nur ein bisschen. Weil früher hat man vielleicht 2 oder 3 Shirts gekauft und kauft heute noch 1 oder 2 oder halt auch mal keins, wenn die Motive doch nicht so geil sind oder die Qualität nicht so geil.
Ja, also das Problem ist halt, dass es natürlich wünschenswert ist, dass möglichst viel davon bei den Bands hängen bleibt, gerade auch, weil man ja natürlich unter anderem auch Merch kauft, nicht nur um diese Erinnerung zu haben, sondern eben auch explizit, um die Bands zu unterstützen. Mhm. Aber es ist natürlich gut, wenn da ein bisschen Transparenz reinkommt. Also finde ich schon gut, dass Bands da jetzt drauf aufmerksam machen.
Sehr gut, dass das öffentlich diskutiert wird und auch Clubbetreiber können dann ja mal ihre Rechnung aufstellen und sagen, warum das aus ihren Augen nötig ist, weil das ist so ein bisschen das, was bisher, abgesehen von der Rechnung, die ich aus dem Hut gezaubert habe, wo ich, wie gesagt, die Begründung auch nur so semi nachvollziehbar finde eigentlich, ist so ein bisschen die Begründung, die fehlt.
Ja, man muss natürlich auch überlegen, dass jetzt die Clubs auch durch die Pandemie natürlich fehlende Einnahmen hatten und halt auch gucken, dass die da irgendwie ihr Stückchen vom Kuchen abkriegen, ne? Also das darf durchaus man auch nicht vernachlässigen. Auf der anderen Seite sind wir in Deutschland wahrscheinlich da auch in gewisser Weise privilegiert, weil bei uns natürlich doch durch die Hilfen der Bundesregierung schon einiges abgewendet werden konnte an Schaden, glaube ich.
Ich weiß auch gar nicht, ob das Problem schon so deutsch ist. Ich glaube noch nicht, wenn auch wachsend. Aber man hört es eher aus dem europäischen Ausland und tatsächlich auch vor Jahren schon in Amerika. Es ist wohl da wohl schon länger gängig und auch mit mehr als 20-25%, die da zum Teil verlangt werden. Aber da funktionieren die Sachen grundsätzlich sehr anders und man muss ja nicht alles, was dort passiert und irgendwie funktioniert, übernehmen, weil hier Dinge anders funktionieren und tatsächlich auch eben Gelder, Einnahmen anders verteilt sind. Auf jeden Fall ein Thema, das uns wohl in den nächsten Wochen und Monaten, wahrscheinlich Jahre noch weiter beschäftigen wird und ja, spannend, wo es hinführt und wer da am Ende den längeren Hebel hat. Im Zweifelsfall die Bands, die sagen so, ja, wir verkaufen nichts mehr oder spielen gar nicht mehr da. Dann wieder müssen sie irgendwo spielen. Also
ja, man hofft so ein bisschen, dass es vielleicht sich dann doch irgendwie durch Angebot und Nachfrage regelt. Also wenn die das so machen wie bei dieser Allianz in UK, dass sich wirklich Locations zusammentun, die sagen, okay, wir sehen das nicht ein, wir kriegen vielleicht sowieso nicht so viel vom Kuchen ab, wir sind irgendwie B-Märkte, nicht in Großstädten, wo die Bands sonst spielen, sondern vielleicht irgendwo auf dem Land. Wir tun uns da zusammen, sagen, die Bands müssen bei uns nichts oder weniger abgeben und dafür spielen sie halt bei uns als jetzt in den, wie soll ich sagen, in den Standard-Locations.
Ja.
Da könnte vielleicht auch wieder was gehen.
Durchaus, das kann vieles ändern. Da sind andere Locations, andere Clubs, andere Städte für Bands auf einmal wieder ganz anders attraktiv, wenn sich da ja, die Rechnung am Ende so ändert. Wir werden es erleben und nachverfolgen. Bis dahin freuen wir uns, dass Bands auch noch genug Geld haben, um ins Studio gehen zu können, um neue Platten aufzunehmen.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Ihr findet natürlich Songbeispiele von allen Alben, über die wir heute reden, auf unserer Spotify-Playlist. Metal Hammer Podcast Playlist heißt sie. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung oder indem ihr auf Spotify entsprechend danach sucht. Wir beginnen mit Alben, die heute am 24.03. erscheinen und lassen es da zu Beginn krachen mit August Burns Red. Für mich, ganz ehrlich, eine der Überraschungen dieses Monats. Bereits ihr 10. Album und ich habe die Band, glaube ich, jetzt erst richtig. Ich werde mir jetzt die Band auf jeden Fall merken. Ich muss zugeben, ich tendiere dazu, August Burns Red und A Day to Remember und ähnlich klingende schnell mal in einen Topf zu werfen und zu verwechseln. Jetzt aber hat mich dieses Album so nachhaltig gepackt, begeistert und reingezogen, dass ich die Band, glaube ich, endlich verstanden und vollumfänglich gepackt habe. Es ist Metalcore im Grunde, aber es ist auch progressiv. Es dann nimmt fast Black-Metal-Züge an. Es ist abwechslungsreich, dynamisch. Es ist so weit weg von dem, was man gemeinhin als Metalcore-Einheitsbrei bezeichnet, also diesem harte Strophe, sanfte Refrain, sondern es klingt natürlich emotional, packend und wirklich sehr breit und bunt. Ich nehme als Beispiel den Song The Cleansing. Metalcore, aber auch Black Metal, gegen Ende dann ruhige, melodische, fast progressive Phase und so ein wirklich erhaben mächtiges Ende. Der Song Fool's Gold in the Bear Trap, auch ein sehr schöner Songtitel, beginnt akustisch, hat eine kurze Flüsterpassage, bevor Black Metal losbricht, das dann in Post-Black Metal übergeht und dann kommen aber wieder Songs wie Deadbolt, eigentlich ein sehr traditioneller Metalcore-Song mit aber unveränderter Wucht, Treffsicherheit und Melodiestärke, die August Burns Red auf dem neuen Album Death Below, heißt es übrigens, ich habe es glaube ich noch gar nicht erwähnt, durchweg an den Tag legen. Spannend finde ich außerdem noch, dass die Songs oft übergangslos ineinander übergehen. Das heißt, das Album fließt wirklich durch am Stück und ist aber so abwechslungsreich und ja, packend, dass es einen schön mitnimmt über die komplette Spielzeit. Herausstechend außerdem noch der Song Ancestry, wo es um den Selbstmordversuch in der Familie von Sänger Jack Lurs geht. Entsprechend düster und knackhart geht's zu, aber dann auch wieder mega gesungen. Übrigens mit Gastsänger Jesse Leach, einem von 4 Gastsängern auf dem Album. Und ja, das macht so melodische Gegenstücke zu dem harten Geballer in dem Song. Also die Dynamik ist da wirklich sehr, sehr klasse, wie auf dem ganzen Album. Es ist inhaltlich ein düsteres Album und durchaus eins der, ich sag mal, gefürchtet erwarteten Corona-Alben, weil die Songs und Songtexte sind von der Zeit des Lockdowns und der Isolation geprägt, aber es ist kein plattes, ich bin allein, sitze hier und weiß nicht, was ich tun soll, sondern es sind wirklich eindringende, sehr persönliche Tiefpunkte, die da behandelt werden und krasse Einschnitte, die in der insgesamt recht düsteren Zeit passiert sind. Das wiederum aber auf eine allgemein sehr zugängliche Ebene gebracht, also auch inhaltlich tatsächlich sehr spannend. Überhaupt nicht nach Schema F, weder inhaltlich noch songwriterisch, tatsächlich Metalcore für Leute, die nicht nur Metalcore hören.
Ja, da würde ich mich anschließen. Also ich bin ja bekanntlich nicht der größte Metalcore-Fan, aber August Burns Red haben es mit dieser Platte doch geschafft, bei mir für Aufmerksamkeit zu sorgen. Insbesondere auch im Vergleich mit anderen Genre-Bands und deren neuen Alben, zum Beispiel Bury Tomorrow, was mir gar nicht richtig im Kopf geblieben ist.
Das kam auch bei mir nicht wirklich an, nee.
Death Below spricht mich insbesondere an mit ja, seiner sehr guten und wendungsreichen und zum Teil verspielten Gitarrenarbeit. Also das ist mir dann nochmal extrem aufgefallen. Da geht wirklich viel. Mhm. Und besonders hervorheben möchte ich da beispielsweise das sehr emotionale Backfire, das hittige Deadbolt mit seinem ja, melodischen Refrain oder auch Ancestry, das hattest du ja schon erwähnt, mit Gastsänger Jesse Leach. Schöne Mischung aus aggressivem Geballer und feiner melodischer Gitarrenarbeit sowie Growls und Klargesang. Ähnliches gilt auch für Tightrope mit All That Remains-Gitarrist Jason Richardson. Und etwas über den Tellerrand hinaus schauen August Burns Red mit ein paar anderen Songs. Du hattest erwähnt Fool's Gold in the Bear Trap. Zunächst so ein bisschen zurückgenommenes Instrumental, dann richtig auf die Kacke hauend. Bei Revival ist es andersrum, also zuerst Alarm und dann eine eher zurückhaltende Passage. Und Syrinx ist dagegen noch ein reines Instrumental-Intermezzo. Also, obwohl August Burns Red eigentlich, ja schon, finde ich, jetzt nicht untypischen Metalcore spielen mit dem auch oft bekannten Schema Hardzart, präsentieren sie sich hier ja, klanglich irgendwie mitreißender und packender und liefern da auch doch mehr Nachhall als der Standard. Also für mich auch eine unerwartet positive Überraschung.
Schön. Und nicht die einzige Überraschung, die diesen Monat, glaube ich, auf den Tisch verlatterte.
Richtig. Und zwar noch ein Album aus der Kategorie Gute Band, normale Erwartungen und dann einmal komplett überrollt von der Großartigkeit des neuen Materials. Die Rede ist von Shores of Null, einer italienischen Band, die 2013 gegründet wurde und dann ziemlich konstant besetzt ist. The Loss of Beauty ist ihr 4. Werk. Aufgenommen wurde es bereits vor dem Vorgänger Beyond the Shores. Der wurde allerdings aufgrund von Problemen mit dem früheren Label als eine Art Zwischenwerk quasi vorgezogen. In meinen Augen ist das eine sehr sinnvolle Entscheidung. The Loss of Beauty ist nämlich nichts weniger als ein absolutes Meisterwerk geworden, muss ich jetzt einfach mal sagen. Die Musik spielt sich im sehr melodischen und atmosphärischen Black- und Doom-Metal ab, funktioniert in verschiedenen Intensitäts- und Geschwindigkeitsstufen, sowohl mit Growls als auch mit Klargesang. Und genau der setzt dem Ganzen auch irgendwie so die Krone auf. Also da, was der Sänger da macht, ist wirklich großartig. Musikalisch klingt da in Akzenten mal Amorphis durch und auch Borgnaga, zum Beispiel in Songs wie The Last Flower und A Nature in Disguise. Sehr oft klingt das Ganze aber auch nach den Canadian Woods of Ypres, die ich ja wirklich über alle Maßen vermisse. Und sehr gelungen klingen da zum Beispiel Nummern wie Destination Woe, das super intensive Darkness Won't Take Me, Nothing Left to Burn und Fading as One. Insgesamt ist aber das komplette Album wirklich eine Wucht und von vorn bis hinten hörenswert. Und die Herrschaften haben sich übrigens auch in unserem aktuellen Soundcheck im Heft überraschend gut geschlagen und platzieren sich da auf Position 2 direkt hinter Night Demon.
Ja, krass. gute Leistung für ein Album, das kein Happy Metal ist, sondern das melancholische Album für die kurze Zeit zwischen Winterdepression und Frühjahrsmüdigkeit. Echt schön, sehr bezaubernd, wunderbare Melodien, ausdrucksstark und einschmeichelnd in seiner Düsternis, dabei aber immer sehnsuchtsvoll klingend. Schöne Mischung, tolle Songs, tolle Melodien und ein schönes Album für die düsteren Stunden im beginnenden Frühjahr.
Zwei Infos vielleicht dazu noch. Chance of Null gehen demnächst auf Europa-Tournee und zwar mit Swallow the Sun und je nach Stadt Draconian oder Avatarium. Bin sehr gespannt, wie sie sich in diesem
durchaus geschmackssicher
schönen Paket schlagen werden und wie die neuen Songs live klingen. Und wer sich übrigens grundsätzlich in dieser Musikrichtung aufgehoben fühlt, also gerne düsteren, aber sehr emotionalen Metal hört, dem möchte ich noch zwei weitere Alben ans Herz legen. Die erscheinen ebenfalls am heutigen Freitag. Ja, immer alles gleichzeitig, so ist es. Und zwar zum einen die Finnin Marianas Rest mit ihrem vierten Album Hour und zum zweiten dann noch ihre Landsleute Hanging Garden mit ihrem achten Werk The Garden. Beide wunderbar gelungen und extrem hörenswert. Also ein wirklich toller Monat für Fans dieser Stilrichtungen.
Auer tatsächlich nicht die Stunde, aber auch nicht Auer, sondern Auer.
Yes.
Das ist ein ungewöhnlicher Name, aber ein schönes Album. Und wer es weniger subtil mag, darf sich aufgehoben fühlen bei Keep of Kellessin und ihrem neuen Album Katharsis. Ich finde die Band spitze seit dem Jahre 2010 und ihrem Song The Dragon Tower, mit dem sie tatsächlich, damit knüpfen wir ein bisschen an das Podcast-Thema von letzter Woche an, beim Eurovision Song Contest mitgemacht haben.
Ach was.
Ein Black Metal, aber cheesy und poppig, also so ein bisschen Dimmu Borgir trifft Gothic Disco war das.
Geil.
Grant me the power of the Dragon Tower war die schöne Refrainzeile. Der Song klingt genauso, wie man sich jetzt vorstellt. Und ja, soweit sind sie nie wieder in diesen Bereich vorgedrungen, sage ich mal. Auch der Song ist damals auf dem Album schon rausgefallen, ein gutes Stück. Es haben der Band, glaube ich, nicht alle verziehen, dass sie mit so einem Song beim Song Contest mitgemacht haben. Aber warum? Weil war ein cooler Song und irgendwie ein witziger Move und macht weder die Band noch alles andere, was sie sonst so spielen, irgendwie kaputt. Ich fand es immer toll, wie sie mit faszinierenden Melodien ihren Black Metal anreichern. Und ich glaube, auf Katharsis ist ihnen das jetzt so gut gelungen wie lange nicht mehr. Lange nicht mehr heißt auch seit mindestens 8 Jahren, weil das letzte Album mit dem schönen Titel Epistemologie ist 8 Jahre her tatsächlich. Jetzt geht es eben weiter. Schnell und hart, überbordend melodisch. Erhabene epische Refrains. Mehrfach habe ich mich beim Hören ertappt, immer lauter zu drehen und irgendwann mit geballter Faust in der Luft gestreckt vorm Rechner zu sitzen. Zum Glück war gerade keiner sonst im Büro. Insgesamt klingt es ganz ähnlich eigentlich wie Septic Flesh und Karach Angren. In einem Song wie Omni dominieren dann auch noch Männerchöre und elektronische Sounds. Da klingt es dann auch so ein bisschen wie Borgnagar, ein weniger verkopft vielleicht. Es ist insgesamt weniger symphonisch als Dimmu Borgir heutzutage, aber symphonischer als jetzt zum Beispiel Behemoth, an die sie mich auch kurzzeitig mal erinnert haben. Ich glaube, wer Nexus Polaris von Covenant aus dem Jahre, keine Ahnung, 2000 oder so, noch irgendwie im Ohr und im Herzen hat, der wird damit viel Spaß haben, wie überhaupt jeder, der in den späten 90ern, Anfang 2000ern mit melodischem Black Metal irgendwie sozialisiert wurde. Kollege Robert Müller ist es zum Beispiel nicht so hundertprozentig, dem ist das alles viel zu unsubtil. In seinem Review schreibt er von einem Fantasy-Metal-Musical, bei dem der Sänger die meiste Zeit brüllt, ohne Grund. Gibt aber auch zu, dass es Spaß macht und da schließe ich mich an und da sind wir uns dann einig.
Da schließe ich mich auch an. Also schöner melodischer Black Metal mit viel Aggressivität und Wucht in Stimme und in Riffing, aber auch eben atmosphärische Unterfütterung mit Elementen wie Chören, Orchestrationen, zum Beispiel im pompösen Hellride. The Omni hast du schon erwähnt, dominante Chöre, Elektrospielereien, wobei letztere auch im Gesamtwerk eher die Ausnahme darstellen. Mhm. Regelrecht hymnisch klingen dann aber auch noch Songs wie zum Beispiel das mit Klavier hinterlegte From the Stars and Beyond und auch der Abschluss Throne of Execration. Die laufen, finde ich, also wirklich extrem gut rein, packen richtig am Schlawittchen. Und völlig aus dem Rahmen fällt dann noch die Ballade Journey's End, die sogar Klargesang beinhaltet. Also ganz klar, Keep of Kellessin spielen viel mehr als diesen typischen Schrammel- und Keif-Black-Metal. Genre-Puristen, Zwinker an Herrn Müller, dürfte das alles wahrscheinlich zu viel und zu übertrieben sein. Aber unter dem Strich des Katharsis vermutlich auch gerade deshalb ein richtig tolles Album voller Passion und Musikalität geworden. Da kann man nur sagen, willkommen zurück und bitte so schnell es geht auf Tour gehen oder Festivals spielen.
Black Metal für Power Metal Fans.
Ja, und dann kommen wir quasi zum Besten aus beiden Welten. Heavy Metal Gruselmonster.
Nächste Woche am 31.03. nämlich.
Genau, da erscheint das neue Album von Lordi. Die Band hat mittlerweile mehr als 30 Jahre auf dem Buckel und gehört in meinen Augen schon immer zu den sträflich unterschätzten Gruppen. Ihre Frühwerke sind einfach großartig und selbst in der Phase nach dem ESC-Gewinn 2006 haben sie auch noch ein paar richtig gute Songs geschrieben. Ich erinnere nur mal an The Riff.
Zum Beispiel.
Mit dem wirklich echten Killer-Riff. Zuletzt wurde das Ganze dann zugegebenermaßen immer abenteuerlicher, gekrönt von diesem irgendwie ambitionierten, aber auch absolut absurden Experiment. Und zwar haben Lordi digital auf einen Schlag, physisch ein bisschen versetzt, 7 Alben veröffentlicht, die sich verschiedenen musikalischen Jahrzehnten widmeten. Das war 2021, 22, aber Mr. Lordi steckt ja bekanntermaßen voller Ideen.
Und das war zu viel.
Es war zu viel, aber jetzt gibt es schon mehr, schon wieder neues Material. Diesmal allerdings nur in Anführungsstrichen ein Album. Und dieses beschäftigt sich locker mit dem Thema Film und reist vor diesem Hintergrund ins Hollywood der 20er bis 50er Jahre zurück. Also ein ganz passender und irgendwie charmanter Ansatz, passt ganz gut zur Band. Und nach den stilistisch doch sehr bunten letzten Ausbrüchen, so wie schon zuvor auch so ein bisschen im Flirt mit so Industrial Sounds, setzen Lordi hier auf ziemlich traditionellen Heavy Metal, was ihnen doch wieder ganz gut zu Gesicht steht. Zu den Höhepunkten gehören launige Songs wie Inhumanoid und Lucifer Prime Evil.
Ja, Songtitel zum Brecher haben sie einige.
Ja, ganz spannende Experimente fährt dann noch Thing in the Cage auf. Da gibt es irgendwie am Anfang so eine Art Oberton-Mantra-Gesang, aber auch Chöre im Hintergrund. Wird dann auch so ein bisschen so ein ganz netter Schunkler, wie auch Scarecrow einer ist. Das sind alles ordentliche und gute Songs. Einen richtigen Hit konnte ich aber tatsächlich bisher nicht ausmachen. Vampiro Fanclub und Lycantropical Island fahren dann noch so dominante Keyboard auf. Die für Lordi typischen SCG, Spoken Word Intermezzi, kommen zweimal vor. The Bride ist dann noch eine eher blasse Ballade, die aber gesanglich ganz interessant ist. Und mit dem ebenfalls sehr getragenen Endcredits hat Mr. Lordi eigenen Angaben zufolge schon mal die musikalische Untermalung für seine eigene Beerdigung geschrieben.
Du bist dahin, ist hoffentlich noch ein bisschen länger.
Ja, da lässt er sein Leben Revue passieren. Alles irgendwie irre, aber ich habe den Eindruck, es war im Lordi-Kosmos schon mal irrer und leider auch etwas hittiger als hier dargeboten. Also Screamwriters Guild hat sicherlich Substanz und ist auch wieder eher was für Fans von traditionellerem Lordi-Material. Ein richtiger Knüller ist es in meinen Augen aber nicht.
Ja, sehe ich auch so. Dafür, dass das Album relativ lang ist, mit insgesamt 14 Tracks, darunter auch so ein paar Intros, Zwischenstücke, wie du schon gesagt hast. Aber ja, vieles bleibt tatsächlich ein bisschen blass. Und ja, gerade die von dir erwähnten Vampire Fanclub, hatte ich mich notiert. Und ich will auch versuchen, es auszusprechen. Lycantropical Island. Auch sehr lustiger Songtitel tatsächlich, wegen Tropical Island. Aber irre und etwas zungenbrecherisch. Gerade die fand ich auf jeden Fall so anbiedernd, süßlich, das mochte ich nicht. Also mir ist das zu viel, das geht mir schon bei den von vielen bestimmt auch zurecht gefeierten Night Flight Orchestra so, das ist mir auch oft zu süßlich, AOR, Keyboard-mäßig, in die Falle tappen Lordi für mich auf dem Album auch so ein bisschen. Trotzdem sind auch schöne Dinge dabei und amüsante und kurzweilige und Thing in the Cage ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Da macht Spaß und es hat spaßige Momente und vielleicht macht es aber tatsächlich Sinn, wenn Mr. Lordi sich mal auch ein halbes Jahr mehr Zeit für ein Album nimmt, noch ein bisschen mehr schleift und vielleicht einen Song rauswirft und dann wird alles ein bisschen knackiger.
Ja, apropos knackig, den Albumtitel kapiere ich noch nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also klar, das ist eine Anspielung auf Screenwriters Guild. Also die Vereinigung von Drehbuchschreibern in Amerika. Aber Scream mit 2 E gibt es ja gar nicht. Gemeint ist doch eigentlich Scream mit EA,
ja,
also schon Schreien.
Wahrscheinlich wollten sie den Witz so selbsterklärend machen, dass sie nur einen Buchstaben geändert haben.
Aber so ist der Witz
ja falsch. Aber eigentlich ist das ein Buchstabe zu wenig, weil das kein richtiges Wort ist, sondern nur noch Quatsch. Ja, vielleicht hätten sie einfach wirklich Screamwriters Guild draus machen sollen mit dem EA. Womöglich. Was anderes kann es nicht heißen und so wird es gemeint sein. Also auch der Gagschreiber darf noch mal eine Nacht länger drüber schlafen.
Grüße nach Finnland an dieser Stelle.
Ja, insgesamt bin ich Lordi auch positiv gegenüber aufgestellt und finde das Album auch keineswegs schlecht, aber da geht noch ein bisschen mehr.
Glaube ich auch. Kommen wir zum Interview der Ausgabe. Zurück nach Deutschland und widmen uns dem neuen Album von Sabbe 2 Sally mit dem Titel Himmelfahrt, das ein schönes und stilistisch wieder traditionelleres und überraschend metallisch klingendes Werk geworden ist.
Tja, und tatsächlich mit mega starken Songs, wie sie Sabbe 2 Sally, glaube ich, seit. Ich will es auch nicht böse klingen, weil die auch die letzten Alben mochte ich, aber ich glaube, so stark wie auf diesem Album waren sie lang nicht mehr. Es sind wirklich Songs dabei, die haben das Potenzial, in meine Jahrestop-10-Songliste zu kommen und wirken wirklich nachhaltig.
Ich glaube auch, das letzte Album, das mir so im Ohr geblieben ist, ist, glaube ich, Bastard tatsächlich. Kurz zur Prämisse. Ursprünglich wollten Sabbe 2 Sally musikalisch an ihr Vorgängerwerk Hey von 2019 anschließen. Sie hatten da auch schon erstes Material erschaffen. Dann kam die Pandemie und die Band zog sich zunächst ein bisschen zurück, arbeitete nicht unmittelbar an der Musik weiter. Als sie dann den Faden wieder aufnahmen, war das letzte Album schon so weit weg, dass ihnen ein Neuanfang sinnvoller erschien. Und wir hören jetzt mal in das im Januar 2023 geführte Interview mit Sänger Eric Fish und den Gitarristen Michael Bodensky-Boden und Ingo Hampf rein und steigen ein, als Ingo gerade über die musikalische Entwicklung der Band spricht.
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Aber hey, war ja der Gag an der ganzen Sache, war ja so eine Verbindung von Stilen, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Also es war. Sollte ja so eine Dekadenz abzeichnen, ne? Also inhaltlich von den Texten. Und die Musik, die das beschrieben hat, waren Einflüsse von Trap und Glam Metal, also ganz alten, Glam, Quatsch, Glam Metal, Glam Rock, ganz alten aus den 70ern sozusagen, die alles sehr dekadente Musikstile eigentlich auch sind. Und das ist dann natürlich eine sehr krude Verbindung und das hat mir eine Menge Spaß gemacht damals. Und so sollte das ein bisschen weitergehen, aber dann. Irgendwie mochte keiner mehr 808 besser und aufgeregter Hals, so, die guckt mich immer alle schräg an, muss das sein? Und dann war auch so ein bisschen, wenn man dann so resümiert, ein Jahr vergeht und so weiter und so fort und muss sich dann das Album wieder anhört, ich finde das immer noch super. Aber ich hatte so das Gefühl, ein bisschen Reminiszenz an meine eigenen Wurzeln zu machen, weil wofür steht die Band eigentlich? Und es ist ja immer noch dieses, sich mit so, mit alter Musik auseinanderzusetzen und da um wieder ein paar Tugenden rauszukramen, was wir ja über Fay überhaupt nicht hatten. Ne? Das war ja wirklich ein recht wenig tiefgründiges Album, eigentlich musikalisch. Und jetzt bei dem wieder versucht, ein bisschen mehr Sabbe 2 Sally wie früher zu sein. Das war dann der Anspruch und hatte ich auch Lust drauf, hätte ich bei Hey noch gar keine Lust drauf gehabt. Also es gibt wieder sakrale Gesänge und so und große Themen, wie, ne? Also die wir auch schon früher vielleicht mal angerissen haben. Diese Mayangra-Mädchen zum Beispiel, also was so eigentlich ein Pendant zu kleinen Schwester ist, finde ich. So, auch mit anderen Metaphern. Also, so hat sich das entwickelt. Und da war dazu, das fand ich dann gut. Das hätte ich vielleicht 2020 noch gar nicht so gesehen und gewollt.
Wie ist das denn jetzt gerade mit dem Songwriting? Also, wer ist da aktuell jetzt genau verantwortlich für was? Oder wie hat sich das durch Corona irgendwie verändert?
Nee, was sich verändert hat, das hat es mit Corona nichts zu tun. Das hat einfach damit zu tun, normalerweise, also ich glaube, wir hatten nie Leute, also sagen wir mal, von außen, die mitgearbeitet haben, bei Platten nicht kombinieren sind, also irgendwann innerhalb.
Hier und da Ausnahmefälle. Ja.
Nee, sag
Na
mal.
ja, komm. Da gibt's
War ich zum Beispiel.
Du bist ja nicht von außen, ich meine, da geht doch von außen jetzt, außerhalb der Band. Also jedenfalls.
Ja, nimm mal, guck mal, gibt ja den Weizsäcker zum Quatsch, den Tanz auf dem Vulkan.
Ach so, okay.
Deutung mal.
Ja, da
also
war ich ja sowieso so ein bisschen außen vor, also bei
ja.
dem Bastard-Album. Aber gut.
Aber eher, also wirklich, wenn man die gesamte Karriere der Band nimmt, bisher sozusagen eher minimal. Ne?
Ja, genau. Und das Novum im Prinzip bei dem Album war, dass wir mal so eine Songwriting-Session mit jemandem gemacht haben, mit Hannes Braun. Also das ist so
Ja.
ein Songwriter, ne? Der kennst du ja,
Genau.
der ist ja recht, recht rührig als Songwriter für andere Leute auch von Schlager bis Metal sozusagen. Und war es eigentlich eine ganze Woche, über 4 oder 5 Tage in im Harzen Haus gemietet haben und dort reingezogen sind und aufgebaut haben und einfach an Song, vorhandenen Songideen gefummelt haben, und er hat ein paar Songideen mitgebracht, und da sind so auch noch Sachen entstanden, bei The Fly sozusagen, also ohne dass wir es vorbereitet haben. Und das war sehr, mal sehr interessant. Also gerade für mich, der so ein Eingrödel ist, der mal zu Hause sein Zeug zusammenschiebt und lange drüber nachdenkt, und mit jemandem zusammenzuarbeiten, der eigentlich so ein Schnellschießer ist aus der Hüfte. Mhm. Also was ihm einfällt, das macht er dann, das reflektiert er auch gar nicht so wirklich, und wenn er das gut, selbst so gut findet, dann ist das halt so. Ich denke mal dann 5 Tage drüber nach nochmal unter Umständen. Insofern war das sehr, sehr erfrischend und mal was anderes. Und da sind auch fast die Hälfte des Albums so entstanden eigentlich. Ne?
Ja, aber nicht bei null. Bei dieser Songwriting-Session war auch Ellie dabei, also unsere Geigerin, ja, die, als wir das letzte Album gemacht haben, noch relativ neu war in der Band und noch nicht so, man brauchte mal ein bisschen, um hier so anzukommen. Und das war ihre große Stunde. Also da ist wirklich, also da ist ein Song entstanden, der wäre, also die Keimzelle war so klein und
versteckt mit ganz viel Gefiedel.
Und Ingo und ich hätten es nicht entdeckt, aber Hannes hat sich da drauf gestürzt, und am Abend hatten wir einen Wahnsinns-Song.
Also ist das das Instrumental wahrscheinlich?
Nee, ne? Ja, das sowieso.
Ja.
Nee, Gott spricht. Gott spricht ist tatsächlich so entstanden. Basiert sozusagen, also im Kern, auf einer Idee von Ellie. Und mit Hannes und Ingo und mir, also es gab auch keinen Text am Morgen, und am Abend gab es einen. Also das sind dann so Momente, wo du abends hier, sagen wir, eine Flasche Rotwein aufmachst und sagst so, yeah,
was geschafft.
Super. Ja, also es war geradezu magisch, ja. Und hat uns allen auch viel Spaß gemacht und auch gezeigt, dass eben, ja, dass Kreativität eben und Arbeit an Songs auf verschiedenen Wegen funktioniert. Auch mit uns, die wir eigentlich alle Eigenbrötler sind, wie Ingo selbst beschrieben hat.
Ja, aber quasi einfach mal ein bisschen aufgemacht und mal was Neues ausprobiert.
Und um der Vollständigkeit Genüge zu tun, dieses Leinenlos, wir haben auch Chris Harms gefragt, ob er was rumzuliegen hat. Ist ja auch ein super produktiver Songwriter, also jetzt gerade so. Er hat die Zeit seines Lebens, glaube ich. Und da kam so ein Ordner mit Songs, und da war Leinenlos drin. Den habe ich sofort, da habe ich sofort einen Finger drauf gemacht und habe gesagt, hier, den wollen wir. Auch schon 2 Jahre her. Den wollen wir unbedingt haben. Und dann stellte sich aber raus, der ist nicht von Chris, sondern der stammt nur aus seinem Studioumfeld. Also der hat ja noch diesen Corvin Bahn, glaube ich, heißt der. Corvin ist so ein Keyboarder, der bei ihm im Studio viel, viel macht. Der hat auch jetzt auf dem aktuellen Lord of the Lost Album auch mitproduziert, mitgeschrieben. Mhm. Und Rupert, Bassist von Eisbrecher.
Ah, okay.
Der spielt ja auch Gitarre und
ja,
ist auch so ein Hans Dampf in
allen diverse Projekte.
Die beiden haben den Song tatsächlich geschrieben. Okay. Und der lag schon so als kleines Juwel schon in der Schublade, den mussten wir nur noch fertig polieren. Und das muss man jetzt am Schluss nochmal sagen, und dann fasse ich mich auch kurz. Ingo ist, war und wird immer sein der Mastermind dieser
Band. Das hätte ich jetzt gerne gesagt.
Ja,
also als Conclusio.
Es gibt nichts, was nicht, es muss alles durch ihn hindurch strömen und dann wieder herausströmen, sonst ist es nicht
Sabotage. Das ist das Ding. Und wenn ich den Schlusssatz dazu zu der Phase jetzt hier machen darf, ich war nicht dabei bei dieser Songwriting Session, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung. Hab dann natürlich voller Spannung diese entstandenen Demos gehört und war recht angetan, auch überrascht teilweise, aber noch nicht überzeugt. Und dann kam diese Phase, in der das passierte, was immer passiert, dass es durch Ingos Kopf gegangen ist, das Ganze, und durch seine Hände und seine Gitarre. Und das ist immer wieder ein Aha-Erlebnis. Also was der Mann dann daraus macht, wie tiefsinnig und vielschichtig so ein Arrangement werden kann überhaupt, das ist unglaublich. Also kann ich ruhig mal öffentlich sagen, Kompliment für diese Fähigkeit.
Man muss sich nur die Zeit nehmen.
Nur und in
Anspruch. Es ist leider
oder den
wenig glamourös.
Oder sagen wir mal, den Anspruch für sich selbst. So, das ist eigentlich nur das, der Kampf. Und dann dauert es auch mal einen Tag oder 2 Tage oder 3 Tage, wo ich dann 2 Ideen wieder so weg tue. Und dann hört so lange, bis ich damit zufrieden bin.
Ja. Ja. Also man kann es ruhig auch nochmal sagen, also Ingo hat ja wirklich klassische Komposition studiert und wenn der da Streichersätze macht, dann sind die, dann folgen die bestimmten Regeln, die ja Jahrhunderte alt sind. Also
echte Musik quasi.
Echte Musik ist alles, was Musik ist, aber es ist eine gewisse handwerkliche Kunstfertigkeit, die jetzt nicht so weit verbreitet ist. Und ich glaube, das hört man, man muss es nicht wissen, aber unbewusst hören die Leute das, glaube ich. Und das
macht so. By the way, hat er dann eben auch mal so 8 Ideen von mir weggetan. So. Ja. Braucht man nicht.
Das ist das Ego ein bisschen gekränkt.
Nein, ist es nicht.
Er darf
das. Ist es wirklich nicht. Spätestens, ja, sind ja hier im Studio, wo ich auch die Platte eingesungen habe, spätestens als ich das getan habe und oder vielleicht noch früher, ich war dann auch mal eine Woche bei Ingo und habe die Demos mit ihm quasi gesangstechnisch entwickelt und spätestens da war mir völlig klar, dass die Attitüde dieses neuen Albums nichts mit meinen Songideen zu tun hatte.
Okay, ja. Das heißt, die sind auf Halde und tauchen später wieder auf.
Die tauchen ganz sicher irgendwo auf. Ja. Nicht bei Subway.
Ja. Wir hatten ja eben es schon auch so ein bisschen zur Musik. Also das letzte war halt so ein bisschen, wie du sagtest, auch irgendwie in gewisser Weise moderner irgendwie auch aufgestellt, wenn man das so sagen kann. Vielleicht.
Ja, wird es modern. Ja. Sagen wir mal verrückter, also oder unkonventioneller durch den Stil etwas
Experimentell. Ja. Also für mich klang oder klingt Himmelfahrt tatsächlich doch irgendwie recht metallisch. Wie kam es zu diesem neuen Ansatz?
Naja, es gibt so ein paar Triggerpunkte, glaube ich, musikalische erste, die da drin sind. Also so ein paar Riffs, die sehr, wenn man und ich glaube aber auch, das liegt auch am, sagte ich ja schon, am Mix und am Sound, der sehr doch ganz schön brachial ist mitunter. Also so die Gitarren und Schlagzeug passt zusammen, das ist schon ganz schön. Ja. Ganz schön metal-attitüdig.
So. Ja. Da muss man jetzt auch hier mal Simon Michael Schmidt erwähnen, der einfach zu weit weg wohnt, als jetzt hier am Tisch sitzen zu können. Und er hat ja die letzten Platten auch schon gemixt. Mhm. Und mein Herz persönlich, übrigens habe ich dieses Gespräch untereinander noch gar nicht geführt, was wir jetzt mit dir führen. Mhm. Also weil also ein Strudel der Ereignisse, der Eishaie Nacht und alles untergegangen ist. Aber er hat da meiner Meinung nach nochmal eine neue Qualitätsstufe im Sounddesign und was den Mix betrifft erreicht und finde auch eine richtige Glanzleistung abgeliefert. Und da setzt sich das neue Album auch ab vom letzten. Also gar nicht besser oder schlechter, sondern einfach wirklich so, hat da einen neuen Sound irgendwie gefunden im Detail. Mir fiel sofort an das Näher auf. Habe ich angerufen und gesagt, die ist zu groß. Die Snare ist zu groß. Nein, sagt er, muss so. Und offensichtlich funktioniert es.
50% der Songs haben das Potenzial, mindestens 50% bei unseren Fans und nicht nur bei denen Karriere zu machen, sage ich mal. Also, das ist ja immer so ein bisschen so ein Qualitätsmerkmal eines Albums, im Positiven wie im Negativen, wie viele Songs davon in einer Setlist, die in 10 Jahren gespielt werden würde, noch vorhanden wäre. Weißt du? Und da gebe ich dem Album gute Chance.
Soweit also Eric Fisch, Bodensky und Ingo Hampf über die Musik auf Himmelfahrt. Wer jetzt gerne noch tiefer einsteigen und etwas über die Themen des Werks und ein paar andere Eckpunkte erfahren möchte, dem lege ich die aktuelle Metal Hammer Print-Ausgabe ans Herz. Neben dem ausführlichen Gespräch zum Album habe ich mich da mit der Band auf eine Spurensuche in Potsdam begeben. Und zwar haben wir den Kulturpark Lindenpark als für die Band wichtige Spielstätte besucht. Außerdem haben sie mich zu ihrem ersten sowie aktuellen Proberaum mitgenommen und wir haben den Ort ihres allerersten Auftritts besucht. Making-of-Videos dazu findet ihr online, quasi eine crossmediale Vollbedienung zu Subway to Sally und ihrem neuen Album Himmelfahrt. Und ich fand es wirklich super, dass die Band das alles so bereitwillig mitgemacht hat. War eine wirklich schöne Erfahrung. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal.
Ich habe es auch super gern gelesen. Es ist wirklich beeindruckend, wie nah sie dich an sie herangelassen haben und was du da aus ihnen rausgekitzelt und analysieren konntest. Und super spannendes Gespräch und spannende Aktion, die sie da mit dir gemacht haben vor Ort. Chapeau! Alles zu lesen im aktuellen Metal Hammer, auch noch portofrei zu bestellen natürlich unter metal-hammer.de/Subway2Sally. Kostenlos hingegen, für die Sparfüchse unter euch.
Aber nicht umsonst
gibt es den nächsten Metal Hammer Podcast wieder in 2 Wochen. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Damit ihr nichts verpasst, abonniert den Metal Hammer Podcast, abonniert unseren Newsletter, lasst ein Like da, lasst doch einen Kommentar da, was euch gefallen hat und was nicht. Und seid vor allem in 2 Wochen wieder da.
Wir können auch schon verraten, wer da zu Gast sein wird. Mhm. Und zwar wird es da endlich mal wieder weiblich nach, ich weiß gar nicht wie viele Ausgaben. Beyond the Black war, glaube ich, das letzte.
Das war vor einem Monat ungefähr.
Nee, das war schon so lange Anfang her. Januar war das schon. Ui, krass. Und zwar haben wir in der nächsten Ausgabe vom 7.4. haben wir zu Gast Sabina Klaassen von Holy Moses, die über das neue und leider auch wohl letzte Album ihrer Band sprechen wird.
Stark. Ich freue mich drauf und freue mich, euch nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen als Hörer.
Genau. Bis dahin. Lasst ein Like da und kommentiert, wie ihr es fandet und was ihr vermisst und was ihr gerne hören möchtet. Und ansonsten danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Wiederhören.